Der OWM Podcast mit Susanne Kunz und ihren Gästen aus der Welt des Marketings.
Okay. Herzlich willkommen zum OWM Podcast gemeinsam mit Norman Wagner, meinem tollen Bariton-Co-Moderator. Freuen wir uns heute sehr, Jürgen Kornmann bei uns zu haben. Jürgen Kornmann ist CMO und PR-Chef von der Deutschen Bahn und das auch schon seit einiger Zeit. Ja, Jürgen, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo Susanne, hallo Norman.
Hallo Jürgen, auch von meiner Seite.
Ja, Jürgen, die Deutsche Bahn, wer kennt sie nicht? Vielleicht aber dennoch ein paar Fakten nochmal über die Bahn. Riesiges Umsatzvolumen von 40 bis 45 Milliarden Euro. Wenn ich richtig informiert bin, circa 200.000 Angestellte. Ihr befördert irgendwie um die 3 Milliarden Menschen jährlich und mit 40.000 Zugfahrten seid ihr einfach die Infrastruktur von Deutschland. Ich selbst genieße das auch jede Woche, da ich wöchentlich pendle zwischen Frankfurt und Berlin. Und ja, deswegen die Deutsche Bahn ist sicherlich im Herzen von ganz, ganz vielen Menschen. Ja, Jürgen, was uns natürlich sehr, sehr interessiert ist, dein Lebensweg so ein bisschen, wo kamst du dahin, wo du heute bist? Wie wird man CMO und PR-Chef der Deutschen Bahn?
Ja, Susanne, das war nicht so unbedingt der genau gerade Weg, den ich da eingeschlagen habe. Das war auch nicht so unmittelbar geplant, aber es hat sich so ergeben und ich freue mich darüber, dass ich von den Zufällen des Lebens auch immer wieder sehr positiv profitieren konnte. Also von der Ausbildung her bin ich zunächst mal ein klassischer Sparkassenbankkaufmann, der nach dem Abitur dann in der Bank merkte, dass das schnell nicht so ganz das richtige Einsatzgebiet ist. Ich habe dann nebenher schon ein bisschen für die Lokalzeitung geschrieben und bin dann danach schnell ins journalistische Fach gewechselt mit einem Studium der Publizistik, Anglistik und Politologie. Habe dann auch nach dem während und auch nach dem Studium als freier Journalist lange gearbeitet, unter anderem für meine Heimatzeitung, die Rheinpfalz, aber auch dann später fürs ZDF und den MDR Nachrichten und Dokumentationen gemacht. Bis es dann auf die andere Seite des Schreibtisches ging, in die PR-Branche. Erster Job war beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo ich unseren deutschen Astronauten an Bord der Mir-Raumstation 1997 begleiten durfte. Einmal am Tag mit ihm Funkkontakt hatte da oben und ein Internet-Tagebuch geschrieben habe. Das war sozusagen mein erstes Werk im PR-Bereich. Und danach ging es über verschiedene Stationen als Pressereferent des Gesamtverbands der deutschen Versicherer und dann über 9 Jahre im Volkswagen-Konzern in verschiedenen auch leitenden Positionen in der Kommunikation über Bombardier zur Deutschen Bahn, wo ich jetzt inzwischen schon im 14. Jahr, unglaublich aber wahr, bin und die ersten 12 Jahre für die Kommunikation zuständig war, für den gesamten Personenverkehrsbereich. Und dann nochmal im relativ hohen Alter, sage ich jetzt mal, ein ganz neues Gebiet für mich entdecken durfte, nämlich das Marketing. Und das habe ich im Oktober 2019 von Antje Neubauer übernommen und lerne in dieser Zeit wahnsinnig viel dazu und freue mich, dass ich nochmal neue Horizonte auch für mich erschließen kann.
Das finde ich ja spannend, von der Raumfahrt zur Zugfahrt. Das ist mal ein Schritt.
Ja, also im Weltall gibt es natürlich weniger Schienen, aber letztendlich ist alles Mobilität.
Ne? Noch. Und ich bin sicher, wenn auf dem Mond was gebaut wird, seid ihr die Ersten.
Da kannst du drauf wetten, Norman.
Mal was Aktuelles zur aktuellen Situation. Wir sind ja gerade in einer sehr bewegten Zeit, ja, mit einem Ausbruch eines Krieges in Europa. Und entsprechend habt ihr dann, wie man in den Medien sieht, auch eine Riesenrolle. Also die Bewegung der Flüchtlingsströme, die Koordination der Ankommenden. Wie siehst du, würde mich interessieren, was ihr da momentan unternehmt oder wie ihr da aufgestellt seid. Aber viel spannender, und das ist, glaube ich, die zweite Frage, Wie kommuniziert man das? Also tu Gutes und rede drüber kann auch heutzutage gerne mal ein bisschen schief aufgenommen werden. Wie schaust du da drauf?
Ja, da hast du völlig recht, Norman. Mit den ersten Fails in diesem Bereich, die relativ früh dann auch sehr negativ diskutiert wurden, wie zum Beispiel der Vorstoß von Edeka am Anfang, hat man gesehen. Das ist ein durchaus fragiles Thema. Und bei uns gibt es da einen ganz speziellen Angang, weil wir ja als Staatsunternehmen per se nicht nur für die Daseinsvorsorge verantwortlich gemacht werden und das zu Recht in vielen Köpfen der Menschen, sondern auch eine besondere Verantwortung haben als Good Corporate Citizen, unseren Beitrag zu gesellschaftlichen Zielen zu leisten. Und deswegen war es auch überhaupt keine Frage, hier sofort Hilfe zu organisieren und anzubieten in dieser Kriegssituation, weil die Menschen sind ganz schnell und unmittelbar natürlich auch zu uns gekommen, weil sie aus dem Land schnell flüchten mussten. Und damit war klar, wir werden ein Hauptplayer sein in dieser Krise, in diesem Krieg. Und diese Rolle haben wir sehr schnell angenommen, haben uns mit den polnischen Kollegen, auch mit den tschechischen, ungarischen, mit allen Nachbarn, durch die diese geflüchteten Ströme sich dann Richtung Westen in Bewegung gesetzt haben, Kontakt aufgenommen. Und wir hatten im Prinzip innerhalb von einem Tag an den Orten, wo die Mobilität organisiert werden muss, in Polen, aber auch dann nachgelagert in Frankfurt oder in Berlin. Jetzt in Hannover haben wir einen zweiten Hub und in Cottbus gerade gestern den dritten Hub eröffnet, haben wir diese Hilfsmaßnahmen konzentriert und mit einer unglaublichen Menge an freiwilligen Helferinnen und Helfern innerhalb von kürzester Zeit ein Netzwerk geschaffen, das nicht perfekt diesen geflüchteten Strom organisieren kann, aber das doch sehr schnell und für die Menschen sehr schnell erlebbar Hilfe leisten kann.
Also ich konnte das live erleben, dadurch, dass ich ja häufig pendele und konnte innerhalb von 24 Stunden den Aufbau dieses Programms und den Austausch erleben. Also es war wirklich beeindruckend und sehr, sehr bewegend. Auch einfach nur, wenn man das beobachtet oder als Gast der Bahn unterwegs ist. Also das war spürbar und extremst beeindruckend. Wirklich ganz, ganz tolle, ganz tolle Energie und Leistung.
Ja, also wenn ich noch auf Normans Frage nochmal kurz zurückkommen kann, wie kommuniziert man das? Das ist in erster Linie natürlich relevanzbasierte Haltungskommunikation, würde ich jetzt mal umschreiben. Also relevanzbasiert heißt, wir machen jetzt nichts, was für die Menschen, die auf diese Hilfeleistungen angewiesen sind, nicht wichtig ist. Das heißt also, wir haben sofort unsere aktuellen Kampagnen erstmal in die Schublade geschoben, haben unsere gesamte Reichweite genutzt, um beispielsweise auch in Zusammenarbeit mit Ströer unsere gesamten Digital Out of Home Kommunikationsbereiche ganz darauf abzustellen, was brauchen die Menschen jetzt an Informationen, haben mit Ströer zusammen die digitalen Monitore in den Bahnhöfen dann sofort genutzt, um hier Hinweise zu geben, Wegeleitsysteme, aber auch Hinweise, wo bekommen die Menschen jetzt Hilfe, an welche Stellen können sie sich melden, auch mit der Bundespolizei beispielsweise zusammen Warnhinweise, weil da auch relativ bald missbräuchlich Situationen entstanden sind, dass da Menschen aus der Ukraine leider in die Fänge von Menschen mit unlauteren Absichten gelangt sind. Also all das ist letztendlich in diese Kommunikation hineingeflossen und es ging in erster Linie darum, das zu bieten, sowohl für die Geflüchteten, aber auch für die Menschen, die sich hier gemeldet haben von vielen Seiten, um zu helfen, dass man da die wichtigen Informationen zur Verfügung gestellt hat. Also auch zu den ganzen Themen, wie kann man spenden, wie kann man diese Schienenbrücke, die wir auch innerhalb einer Woche stehen hatten, in die Ukraine mit Hilfsgütern, wie kann man da mitmachen und wohin kann man seine Spenden bringen und wie kann man den Menschen am besten vor Ort helfen. All das stand im Zentrum unserer Kommunikation und erst im zweiten Schritt haben wir jetzt dann überlegt, was macht noch Sinn, um in Bezug auf Haltungskommunikation hier unser Commitment als Deutsche Bahn auch breiter zu spielen. Und da geht es eben in erster Linie darum, dass diese Werte, für die wir mit unserer DNA des Unternehmens stehen, nämlich Diversität, Ablehnung von Hass und Gewalt, was seit vielen Jahren auch bei uns ein zentrales Thema der Mitarbeitenden ist, dass wir das auch noch stärker in den Mittelpunkt gestellt haben unserer Gesamtkommunikation.
Also ich finde das extrem beeindruckend. Ich finde auch die Geschwindigkeit, in der ihr das aufbaut und in der Partner organisiert werden, was du sagst, mit Ströer, mit der polnischen Bahn, mit den Nachbarländern, das ist wirklich beeindruckend. Von der Kommunikationsseite, ich stelle eine Frage, die vielleicht ein bisschen überspitzt ist, aber wenn man so handelt, hat das Einfluss aufs Image, logischerweise, oder gehe ich mal von aus. Hat das dann auch Einfluss, dass irgendwann mehr Leute Zug fahren, weil sie sagen, guck mal, die Bahn war so gut in dieser Krise, jetzt lasse ich das Auto stehen und fahre mit dem Zug? Ist das ein Gedanke, den man da, ich glaube, den hat man natürlich nicht präsent. Aber irgendwo macht Image ja auch etwas für das Produkt.
Absolut, Norman. Und das sieht man auch in den Marktforschungsstudien, dass ein gutes Unternehmensimage auf alle Fälle in die Nutzungsabsichten auch positiv einzahlt. Und das haben wir zuletzt gesehen bei der Corona-Krise. In den letzten 2 Jahren wurde das deutlich, als wir beim Brand Index Rekordwerte innerhalb kürzester Zeit erreicht haben, indem wir die Mobilität in diesem Land trotz Lockdown aufrechterhalten haben. Da waren zwar kaum noch Leute in den Zügen, aber die Leute, die dann fahren mussten, die Polizistinnen, die Ärztinnen, die Supermarktkassierer und die Feuerwehrfrauen und Männer, die einfach in der Zeit trotz Lockdown weiterhin Mobilität brauchten, die haben wir mit einem stabilen Verkehr auch als nichts mehr fuhr und nichts mehr flog, weiterhin an ihr Ziel gebracht. Und das hat uns imagemäßig wahnsinnig nach oben gepusht, obwohl wir jetzt natürlich von den reinen Fahrgastzahlen absolut in den Keller gegangen sind. Aber wir sehen eben auch jetzt nach den 2 Jahren, wo wir unsere gesamte Kommunikation umgestellt haben, Stichwort wieder relevanzbasierte Kommunikation und die ganzen Kampagnen für Abverkauf und für Produkte und Angebotskommunikation zugunsten von Haltungskommunikation und wichtigen Botschaften, die die Leute in der Corona-Krise von uns erwartet haben. Da haben wir gemerkt, mit dieser relevanzbasierten Kommunikation kommen wir viel mehr in die Köpfe, aber vor allen Dingen auch in die Herzen der Menschen. Und die Kampagnen, die wir jetzt die letzten 2 Jahre gefahren haben, von Sicher Reisen angefangen, wo wir einfach nur kommuniziert haben, liebe Fahrgäste, es ist jetzt schwierig in dieser Zeit sicher unterwegs zu sein. Wir tun aber alles mit mehr Hygiene in den Zügen, mit größerem Abstand, mit kontaktlosen Reisemöglichkeiten und, dass ihr trotzdem in den Zügen der Bahn sicher ans Ziel kommt. Ihr müsst allerdings auch als Teil dieser Schicksalsgemeinschaft euren Teil dazu tun, müsst bitte die Maskenpflicht anwenden in den Zügen und müsst auch gucken, dass ihr mit den Abstandsregeln euch da selber auch schützt. Und haben dann mit Urlaub in Deutschland in den letzten 2 Jahren auch eine neue Kampagne gestartet, die vorher gar nicht im Plan war, weil sich eben dieses Reiseverhalten auch komplett geändert hat in diesen Corona-Jahren. Und mit dieser Art des Kommunizierens, was wirklich wichtig ist für die Menschen da draußen, haben wir extrem gute Image-Steigerungen hingekriegt und haben jetzt in der Nach-Corona-Zeit oder in den Phasen, wo man wieder reisen konnte, gesehen, dass die Menschen daraus auch eine größere Nutzungsabsicht dann ableiten.
Was man auf TikTok immer wieder sieht oder in anderen Social-Plattformen, sind diese extrem überspitzten, aber auch lustigen Ansagen vom Zugpersonal, was Masken und so weiter betrifft, die teilweise Hunderttausende Views haben. Wie guckst du auf sowas? Also ich gehe mal von aus, das ist keine von euch produzierte Kommunikation, sondern das ist real. Sagt man dann, hey, was machst du da, lieber Zugfahrer? Oder sagst du, ey, super, wie du das machst? Also wie guckst du auf sowas? So Eigendynamik in den Social Media?
Ja, also das sind eigentlich Corporate Influencer im besten Sinne. Weil wir sehen auch bei den Marktforschungsstudien, das größte positive Pfund der Bahn sind die Mitarbeitenden. Also die werden von unseren Kundinnen und Kunden am allerbesten bewertet. Und von daher gesehen sind wir absolut stolz drauf, dass wir diese über 200.000 Corporate Influencer in unseren Reihen haben. Und wir nutzen das gerne, auch wenn mal das wissen wir alle, bei der reinen Menge von Tausenden von Kollegen im Bordbetrieb, da sicherlich nicht jede Ansage wirklich lustig ist und mal auch eine daneben gehen kann und einen Shitstorm auslöst. Aber prinzipiell sagen wir schon, wir geben unseren Mitarbeitenden die Freiheit, hier auch als selbstbewusste und als sympathische, vor allen Dingen Vertreter des Unternehmens, aufzutreten, weil wir sehen, das nutzt uns unwahrscheinlich in Bezug auf die Sympathie für das Unternehmen, die eindeutig durch die Mitarbeitenden ausgelöst wird.
Jürgen hat es erwähnt, ein, zweimal das Thema Marktforschung. Wie identifiziert ihr denn sozusagen eure Kampagnen, eure Zielgruppen, auf die ihr euch fokussieren wollt? Du hattest eben schon ganz tolle Beispiele gebracht im Zusammenhang mit Corona. Wie geht ihr da vor? Wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen? Weil die Ideen ja sicherlich vielfältig sind. Wie fokussiert ihr?
Absolut, Susanne. Wir haben relativ schnell, schon im April 2020, ein zusätzliches Marktforschungstool entwickelt. Der heißt bei uns intern das Tool Corona Tracker und haben dann wöchentlich, später dann zweiwöchentlich, die konkreten Auswirkungen der Corona-Krise, des Lockdowns auf die Menschen untersucht und haben in Befragungen von 7.500 Menschen konkret jede Woche oder alle zwei Wochen dann später auch nachgefragt, was ist für euch jetzt gerade wichtig? Wie erlebt ihr diese Krise? Wie verändert sich euer Mobilitätsverhalten? Habt ihr Angst, euch anzustecken in der Bahn? Fahrt ihr jetzt mehr Auto? Fahrt ihr mehr Fahrrad? Ihr fahrt jetzt nicht mehr so oft ins Büro. Wie ist diese neue Kultur des Arbeitens von zu Hause bei euch angekommen? Wie organisiert ihr euer Leben? All das haben wir mit im Prinzip wöchentlich oder monatlich wechselnden Fragekatalogen in den letzten zwei Jahren kontinuierlich ermittelt und haben danach unsere Kommunikationsmaßnahmen ausgerichtet. Das heißt also, mit der ganzen Entwicklung aus den Lockdowns wieder in erste Phasen, wo man sich wieder mehr bewegen konnte, wo man dann auch wieder Pläne gemacht hat, Urlaube gemacht hat, Freunde getroffen hat, dann wieder zurück in den nächsten Lockdown. Das haben wir, diese Volatilität in Bezug auf wie ist das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft? Was sind die Sehnsüchte in der Gesellschaft? Was sind aber auch die ganz klaren Anforderungen, die die Menschen an uns als Bahn stellen in Bezug auf sicheres Reisen? Das haben wir in den letzten zwei Jahren wirklich sehr engmaschig begleitet und versucht mit neuen Marktforschungstools genau zu durchleuchten, um daraufhin unsere Kommunikationsmaßnahmen abzustellen.
Spannend. Kannst du auch auf dieser Basis würdest du wagen, einen Ausblick, was bleibt, was jetzt auch nach den, wir hoffen ja alle spätestens an Ostern aus der härtesten Covid sozusagen Phase herauszukommen. Ihr habt jetzt sehr viel von, ich glaube, 7500 Menschen gelernt. Wagst du eine Prognose, was bleibt, was geht sozusagen nach den Covid-Erfahrungen?
Ja, die würde ich durchaus wagen und die lässt sich in den Worten beschreiben, weniger ist mehr. Also wenn wir eins gelernt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, wir können und wir müssen die Bandbreite der Themen, die wir aktiv bespielen, deutlich mehr bündeln und uns auf Kernbotschaften fokussieren, weil nicht nur die Aufmerksamkeitsökonomie draußen in der Gesellschaft das erfordert, sondern weil wir stärker sind dadurch, wenn wir als Konzern gesamthaft auftreten. Das heißt also, natürlich ist es wichtig, jede Zielgruppe spezifisch zu bespielen mit den Botschaften, die da besonders verfangen. Aber wir müssen auch gucken, und das haben wir durch die letzten zwei Jahre gelernt, dass wenn wir Kampagnen beispielsweise bündeln und die Sicher-Reisen-Kampagne und die Urlaub-in-Deutschland-Kampagne in den letzten zwei Jahren, das waren die stärksten Kampagnen, die wir jemals in der Deutschen Bahn gemacht haben. Und es waren die ersten Kampagnen, die von Fernverkehr, Regionalverkehr und Konzern, Corporate-Seite gebündelt erstellt wurden. Und diesen Erfolg, den wollen wir definitiv fortsetzen.
Woran misst du stärkste Kampagnen? Also was sind die KPIs, auf denen du das bewertest? Mehr Leute Zug gefahren? Neue Kunden? Was sind die KPIs, wo du sagst, das war die stärkste Kampagne?
Letztendlich, Norman, haben wir das an den Werbe-Image Umfragen festgemacht, weil an den Fahrgastzahlen konnte man es letztendlich noch nicht festmachen, weil wir haben zwar immer relativ schnelle Anstiege gehabt in den Niedriginzidenzzeiten der letzten zwei Jahre, aber spätestens beim nächsten Lockdown sind wir dann wieder eingebrochen mit den Fahrgastzahlen. Wir haben es auch festgemacht am Brand Index. Ich habe das ja schon angesprochen, der in dieser ganzen Corona-Zeit auf Rekordhöhen geschossen ist und da auch zumindest mal bis zum Streik von Herrn Wieselski auch geblieben ist. Und von daher gesehen haben wir Werbeimage an der Stelle als KPI positiv zur Kenntnis genommen und auch Brand Index gesehen. Und wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass durch gute Image-Kommunikation ganz klar ein Return on Investment auch auf der Absatzseite sichtbar ist. Das wird in der Nach-Corona-Zeit jetzt auch noch deutlicher werden aus meiner Sicht.
Also du sagst, wenn die Bahn ein gutes Image hat, steigen die Leute vom Auto auf den Zug um. Weil ich meine, euer Ziel muss ja sein, dass Leute sagen, boah, ich nehme lieber den Zug. Also jetzt mal unabhängig davon, dass das Ziel der Politik ist, die ja bei euch halt auch Eigentümer ist. Was sind so die Trigger, die es braucht, dass so ein gutes Image dazu führt, dass Menschen umdenken? Könnt ihr das überhaupt bewegen?
Letztendlich geht es um Image-Transfer, Norman. Also es reicht nicht, dass wir uns hinstellen und sagen, guck mal, liebe Leute, die Bahn, wir sind die Guten, weil wir sind das einzige Massenverkehrsmittel, mit dem wir unsere deutschen und europäischen Klimaziele erreichen können. Wir haben über 150 Projekte vom grünen Bahnhofsdach bis hin zu 100% Ökostrom im Fernverkehr, die grüne Mobilität sicherstellen. Das reicht nicht. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, wir sind die Tollsten und die Besten. Wir müssen den Transfer hinkriegen für jeden einzelnen Reisenden, dass dieser konkrete Mehrwert, den wir den einzelnen Fahrgästen angedeihen lassen, dass der auch deutlich wird. Das heißt also, nicht nur wir sind die Guten, sondern du, lieber Fahrgast, lieber Norman, liebe Susanne, auch du bist einer und eine von den Guten. In dem Moment, wo du den Fuß in die Bahn setzt und CO2 konkret einsparst, um diesen Planeten zu erhalten. Und übrigens, es ist nicht nur aus gesellschaftlichen Gründen sinnvoll, du sparst eben auf der Reise auch Zeit, indem du diese Zeit für dich nutzen kannst und dich nicht auf Autofahren oder was auch immer konzentrieren musst. Du hast einen ganz konkreten Gegenwert mit dem entsprechenden Komfort, mit den entsprechenden Verbindungen, mit den entsprechenden Mobilitätskosten auch. Und das miteinander zu verbinden, den gesellschaftlichen Nutzen, also den Megatrend grün, Mobilität nachhaltig zu gestalten mit den individuellen Mehrwerten, das ist im Prinzip unsere Kombination, die wir anstreben.
Susanne, du pendelst ja von Frankfurt nach Berlin und nimmst den Zug. Warum fliegst du nicht? Ist ja wahrscheinlich billiger oftmals.
Das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Werbesendung für die Bahn, nehme ich an. Ich wohne zentral in Frankfurt und wohne zentral in Berlin. Es gibt kein besseres Verkehrsmittel für mich. Ich bin in 3 Stunden, ich glaube 47, Hauptbahnhof, kann dort die Stunden arbeiten. Und ja, insofern gibt es für mich jetzt nicht nur aus einer, ich sage jetzt mal, grünen, wie auch immer, Motivation, sondern ganz faktisch vom Nutzen her kein besseres Verkehrsmittel.
Aber dann dürfte es eigentlich Frankfurt-Berlin als Flugstrecke nicht geben. Ist das dein Ziel, Jürgen, zu sagen, diese Flugverbindung, die braucht es nicht mehr?
Wir haben ganz deutlich gesehen, nachdem die neue Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin fertig war, 2017, dass wir innerhalb kürzester Zeit die Marktführerschaft vom Flugzeug erringen konnten und dass die Menschen, die vorher gesagt haben, also 6 Stunden in der Bahn zu sitzen von München nach Berlin oder in die andere Richtung, ist mir zu lang, dass die sofort bereit waren, mit dem neuen Sprinter in 3:55 zwischen den beiden Städten dann das Bahnangebot zu akzeptieren und zu nutzen. Also wir müssen an der Stelle klar unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen Bahnfahren wirklich attraktiv machen, und das heißt Reisezeiten da, wo es geht, noch optimieren. Wir müssen den Takt, den Deutschlandtakt, den wir im Visier haben, dass man wirklich dann ab 2030 zwischen den großen Ballungsräumen, Metropolen in Deutschland im Halbstundentakt fahren kann und gar nicht mehr auf den Fahrplan gucken muss, wann geht denn eigentlich der nächste Zug, sondern im Prinzip einfach zum Bahnhof geht und dann wie in der S-Bahn in den ICE dann einsteigen kann. Und wir müssen natürlich hinkriegen, und das ist eine sehr große Aufgabe, diese Wachstumsschmerzen, dadurch, dass wir jetzt wahnsinnig viel Geld in den nächsten Jahren in den Ausbau der im Prinzip nicht leistungsstark vorhandenen Infrastruktur plus in die neuen Züge, in die wir auch viel Geld investieren, dass wir diese Wachstumsschmerzen jetzt nicht so groß werden lassen, damit die Kunden nicht gleichzeitig abgeschreckt werden. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein, es wird in den nächsten Jahren noch haken durch den vielen Ausbau, den wir vorhaben, mit neuen Trassen, neuen Gleisen, aber auch mit der Neuordnung der Verkehre wird es noch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen schlechter werden, bevor es dann richtig besser wird.
Was ist schwieriger, jemanden zu bewegen, vom Auto auf den Zug umzusteigen oder vom Flieger, sagen wir Frankfurt-Berlin, oder jemand, der enttäuscht ist, weil er da 5-mal gefahren ist, zu spät kommt, der Zug überfüllt war und es trotzdem teurer war als der Flieger, wieder zurückzugewinnen? Was ist schwieriger?
Gute Frage, Norman. Ich würde die Herausforderung fast gleich schwer einschätzen in beiden Fällen, weil zum einen müssen wir unseren treuen Kundinnen und Kunden müssen wir wirklich eine Vision, aber auch ein konkretes Versprechen kommunizieren, dass wir alles dran setzen, trotz der schwierigen Situation jetzt mit dem Ausbau des Netzes und auch mit vielen Bauarbeiten, die da verbunden sind und Beeinträchtigungen, dass wir hier ein Verzeihungsdepot aufbauen in den Köpfen, dass man das eine oder andere in den nächsten Jahren vielleicht auch hinnimmt, in dem guten Gefühl, es wird dann aber auch sukzessive besser und ich werde auch persönlich davon profitieren und schneller unterwegs sein können, komfortabler und noch öfter als bislang. Die Leute vom Auto, was immer noch mit knapp 90% im Modal Split das dominierende Verkehrsmittel ist, in die Züge zu bekommen, das ist, ja, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger noch, als die eh schon überzeugten Fahrgäste bei der Stange zu halten, weil hier muss definitiv noch viel bewegt werden in den Köpfen in Bezug auf, wie viel habe ich selber in der Hand, um meine Mobilität zu gestalten. Und hier ist immer noch psychologisch auch eine sehr große Barriere zu überwinden, dass die Autofahrerin, der Autofahrer, wenn er im Stau steht, eben immer noch das Gefühl hat, alles selbst bestimmen zu können. Wohingegen, wenn der Zug irgendwo auf freier Strecke stehen bleibt und er oder sie jetzt gerade nicht weiß, wann geht es denn weiter und wie geht es weiter, dass da oft so ein Gefühl des Ausgeliefertseins besteht. Und an der Stelle wollen wir ansetzen und wollen noch stärker kommunizieren, auch emotional kommunizieren. Letztendlich hat es der Bahnreisende doch eher in der Hand, weil er von uns auch im Fall von Verspätungen oder Anschlusswegfällen besser informiert wird, wie er dann trotzdem sein Ziel erreichen kann und dazu noch entspannter ankommt, weil dann letztendlich der Komfort an Bord des Zuges dann doch ein Pluspunkt ist, die Zeit besser nutzen zu können, mit WLAN arbeiten oder Film gucken oder essen oder schlafen, was auch immer. Von daher gesehen, wir müssen da dran arbeiten, unsere eigenen Stärken noch konsequenter herauszustellen und sie vor allen Dingen für die Zielgruppe auch erlebbar zu machen.
Müsste es wahrscheinlich nur eine Anzeige machen mit den aktuellen Spritpreisen und schon steigen alle in den Zug.
Ja, das.
Also euch kann ja nicht dran gelegen sein, dass die Spritpreise runtergehen.
Also letztendlich sind wir natürlich auch betroffen von steigenden Energiepreisen, haben da auch als Unternehmen dann letztendlich eine erhöhte Kostensituation. Aber die Spritpreise sind natürlich schon ein gutes Argument für passionierte Autofahrer, vielleicht doch mal den Sparpreis der Bahn auszuprobieren und festzustellen, dass man auch da ganz entspannt und ziemlich zuverlässig ans Ziel kommt.
Eine Frage, die vielen sicherlich unter den Nägeln brennt, du hattest eben erwähnt, Ausbau des Netzes, der Züge etc., ist die Telefonie während der Bahnfahrten. Das ist ja relativ schwierig. Wie schätzt ihr das ein? Ich nehme an, das habt ihr sicherlich als Kundenfeedback. Wie sind denn da eure Pläne? Kann man mit der Aufrüstung damit rechnen, dass das eventuell besser wird?
Absolut. Da haben wir tatsächlich gute Botschaften zu verkünden. Und Norman ist ja auch ein Teil der guten Botschaft, denn nicht nur mit der Telekom, sondern auch mit Vodafone und mit Telefonica haben wir ein Projekt gestartet, was eben den Ausbau von Mobilfunkantennen an den Hauptbahnstrecken jetzt nochmal erheblich nach vorne bringen wird. Wir werden nicht nur das ICE-Kernnetz in den nächsten Jahren noch besser ausstatten, sondern auch in der Fläche die weniger befahrenen Nebenstrecken stärker mit Mobilfunkabdeckung erleben. Und wir haben an Bord ein Programm, was die Connectivity an Bord nochmal verbessert mit neuen WLAN-Technologien an Bord und dazu noch mit neuen Zügen, wie jetzt der kürzlich vorgestellte ICE 3 Neo, der dann mit mobilfunknetzdurchlässigen Scheiben ausgestattet sein wird, die wir nach und nach dann auch auf die Bestandsflotte ausrollen wollen. Das heißt also, man wird an Bord noch besser Empfang haben als bislang und dann auch das ganze Thema Bandbreite und verlässliches WLAN an Bord in den nächsten Jahren deutlich verbessern können. Auch das Telefonieren wird dann logischerweise besser.
Timing, darf ich danach fragen? Wie lange dauert sowas?
Na klar, also wir sind dran, die letzten weißen Flecken auf der Connectivity-Landkarte auszumerzen. Und ich würde sagen, in den nächsten 2 bis 3 Jahren wird man hier schon deutliche Verbesserungen der Connectivity an Bord der Züge feststellen können.
Ja, bin gespannt. Super. Prima, die Zeit fliegt wieder, das ist unfassbar. Norman, wir müssen uns jetzt hier konzentrieren, glaube ich. Ich könnte hier ewig noch weiter sprechen. Ich würde, glaube ich, ganz...
Wir haben ja noch eine Menge Fragen offen, aber ich glaube, das wird jetzt schwierig, so Thema Ansprüche der Politik, digitales Ökosystem, aber... Ich glaube, Susanne, du willst gerade genau die Überleitung
machen. Genau. Aber vielleicht doch noch mal ganz kurz. Du hast ja viele Herausforderungen der Bahn erwähnt. Was wünscht sich denn die Bahn jetzt so vom Marketing-Ökosystem? Ja, was Agenturen angeht, Medienpartner angeht, was braucht ihr, um in Zukunft erfolgreicher zu sein, als ihr bisher seid? Was sind deine Wünsche und Bedürfnisse?
Ja, ich habe es vorhin mal kurz angesprochen. Wir möchten noch fokussierter, noch gebündelter kommunizieren. Und das bedeutet, dass wir natürlich die Kampagnen, die Live-Events, den PR-Content, aber auch unsere ganzen Strukturen in Bezug auf wie erreichen wir die Kundin, den Kunden über die einzelnen Touchpoints, dass wir das stärker zusammenführen und daher auch bei der Ausschreibung, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, ganz klar bei den Partnern mehr auf 360-Grad-Kompetenz schauen, beziehungsweise auch die übergreifende Kanalkompetenz und Expertise ganz klar einfordern. Denn wir wollen weg von der Kakophonie, dass eben die einzelnen Geschäftsfelder und Konzernbereiche innerhalb der Deutschen Bahn ihre jeweils eigenständige Kommunikation machen, weil sie sagen, wir haben so spezielle Zielgruppen, die müssen wir mit einer ganz speziellen Ansprache dann auch letztendlich zufriedenstellen. Das hat sich jetzt spätestens seit Corona, wir sprachen vorhin drüber, für alle deutlich wahrnehmbar verändert. Und dementsprechend wollen wir stärker einheitlich kommunizieren als DB-Konzern. Und da braucht man natürlich die richtigen Partner, sowohl auf Kreativseite, aber auch auf Mediaseite. Läuft jetzt demnächst unsere große Ausschreibung an. Wir haben bei der Live-Kommunikation, bei der Bewegtbild, aber auch bei der MAFU-Ausschreibung, die wir jetzt gerade beendet haben, genau auf diesen Punkt sehr viel Wert gelegt, dass wir unsere Agenturlandschaft komprimiert haben, dass wir sie noch besser miteinander verzahnt haben und dass wir Konzern- und geschäftsfeldübergreifende Kommunikation stärker in den Mittelpunkt stellen.
Spannend. Norman, du darfst jetzt noch eine Frage, oder? Magst du?
Herzlich gerne. Wir hatten hier so schöne Schlussfragen, bevor wir die zu unserer Rubrik schnelle Fragen an den Gast kommen. Welche Frage hast du bisher, die du gestellt bekommen hast, du bisher nie beantwortet und würdest sie jetzt vielleicht beantworten?
Wow, Norman, da hast du mich jetzt erwischt. Also die Frage wäre vielleicht Weltraum, Automobil, Bahn, alle Verkehrsmittel hast du jetzt schon beackert, Jürgen Kornmann, was wäre dann der logische nächste Schritt? Die Frage hat mir noch keiner gestellt. Und ich würde sagen, das kann eigentlich jetzt nur in Richtung Fahrrad oder vielleicht Paddeln gehen.
Wie sagt Gabor Steingart immer in seinem tollen Podcast, danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Und das ist wirklich ideal. Ja, unsere Rubrik 10 schnelle Fragen. Ich glaube, es sind aber ein bisschen mehr. Du kennst das Prinzip. Wir sagen A oder B und du sagst dann B oder A. Und da wechseln wir uns ab. Ich habe die Liste diesmal auch offen. Ich weiß, dass wir beim letzten Mal beim Podcast haben wir ein bisschen gestrauchelt. Susanne, willst du anfangen?
Gerne. Also schnelle Fragen. 1:1 oder Reichweite?
1:1.
Bibi oder Kati?
Bibi.
Duschen oder baden?
Baden.
Moulin Rouge oder Reeperbahn?
Moulin Rouge.
Morgens oder abends?
Abends.
Machen oder denken?
Schwierig. Ja, machen.
Tanzen oder Bar?
Tanzen, definitiv.
Neu oder alt?
Neu.
Geschenke verpackt oder unverpackt?
Verpackt. Das Auspacken ist das Schönste.
E-Bike oder Bike?
Bike, solange ich es noch kann.
Nachtzug oder Hotel?
Nachtzug, natürlich.
Orient Express oder Classier Express?
Classier Express. Durch die Berge, sensationell.
Windenergie oder Sonnenenergie?
Das ist schwer, Susanne. Beides. Wir nutzen beides bei der Bahn. Ich finde beides gut.
Okay.
Die letzte. Stuttgart 21 oder Frankfurt Fernbahntunnel?
Auch hier beides. Das wird für beide Städte ein riesiger Fortschritt. Und für den neuen Deutschland-Takt sind das wichtige Bausteine. Deswegen brauchen wir auch hier beide Projekte.
Und schon sind wir durch. Du hast keinmal Skizzen.
Ja, super.
Jürgen, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, für die super interessanten Einsichten in die Deutsche Bahn, auch ein bisschen, kleines bisschen zu dir und deinem Lebenslauf. Du hast von Zufällen des Lebens gesprochen, von mir Raumstation und planst vermutlich jetzt eine Karriere beim Paddeln oder im Fahrradbereich im Anschluss. Also ja, nochmal herzliches Dankeschön.
Sehr gerne. Hat mir riesig Spaß gemacht, Susanne und Norman. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich gerne, auch von meiner Seite. Und das war's auch für heute. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast in der App Ihrer Wahl. Und wenn Sie Anregungen oder Vorschläge für weitere Interviewpartner haben, gerne einfach einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail an podcast@obm.de. Viel Spaß!